Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 14. April. Wir haben immer noch Osterferien und in Castrop-Rauxel ist es immer noch ein bisschen ruhiger als sonst. Deswegen haben wir heute mal zwei Geschichten für euch, die keine absolute topaktuelle Nachricht sind, aber dafür trotzdem sehr spannend. Es geht um eine Frau, die seit 60 Jahren ihre verschollene Schwester sucht und wir sprechen über und mit einem Promi, der Castrop-Rauxel-Fan ist. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, geht's los mit den Kurznachrichten. Polizei. Am Donnerstagabend wurde ein kleiner Supermarkt überfallen. Gegen 20.30 Uhr betrat ein Mann den Heimat-Supermarkt-Kiosk. Das ist ein kleiner Laden direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Mit vorgehaltener Waffe zwang er den Mitarbeiter, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen oder Menschen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Gastronomie. Gute Nachrichten für die Altstadt. Bald gibt es einen Leerstand weniger. Im Sommer eröffnet in der Nähe vom Widumer Platz eine Filiale der Dortmunder Restaurantkette Pan & Pizza. Im Angebot hat die vor allem, was der Name schon sagt, Pan Pizza. Die Pizzen kommen aus den USA und werden in der Pfanne gebacken. Sie sind ziemlich dick, haben viel Belag und vor allem Käse drauf. Sehr viel Käse. Der genaue Eröffnungstermin, der steht allerdings noch nicht fest. Freizeit. Zwischen Castrop-Rauxel und Recklinghausen baut die Emscher Genossenschaft im Moment das Emscherland. Das ist ein großes Parkgebiet mit Wasserspielplatz, Streuobstwiesen und vielem mehr. Mittlerweile ist dieser Park fast fertig und jetzt ist auch klar, wann er für die Menschen geöffnet wird. Am 21. Mai, einem Sonntag, wird der Park mit einem Bürgerfest an die Menschen quasi offiziell übergeben. Genauere Infos dazu bekommt ihr dann natürlich bei uns. Als Journalistinnen und Journalisten erleben wir das ganz oft, dass wir über Geschichten schreiben oder von Schicksalen erfahren, wo man sich denkt, boah, das kann doch gar nicht wirklich so passiert sein. Das klingt wie aus einem Film oder aus einem Buch. Und die Geschichte von Elke Bonhage, die wir euch heute für den Podcast mitgebracht haben, das ist genau so eine Geschichte. Mein Kollege Uwe von Schirp hat sich mit ihr getroffen und ihr Schicksal erzählt. Uwe, vielleicht fangen wir heute mal bei der Recherche an. Wie sind wir überhaupt auf diese Geschichte gekommen?
Wie so oft durch Zufall. Oder auch nicht durch Zufall, denn wir durchstöbern ja die sozialen Netzwerke. Wir gucken immer mal bei Facebook rein oder bei Instagram. Und bei Facebook hier in der Gruppe Du bist Castroper Wenn sind wir auf eine Geschichte gestoßen. Da hatte Elke Bonhage einen Zeitungsausschnitt gepostet von 1960. Und in dieser Meldung, 28 Zeilen lang, wurde über einen schweren Motorradunfall berichtet. Und die Opfer waren ihre Eltern. Und daraufhin habe ich dann angefangen zu recherchieren, habe über den Facebook Messenger mit ihr Kontakt aufgenommen. Ja, und dann haben wir uns sehr lange unterhalten. Und so ist diese Geschichte dann bei uns im Blatt oder auch online entstanden.
Das Tragische ist ja nicht nur, dass Elke Bonhage sehr früh als Kind ihre Eltern verloren hat, sondern Elke Bonhage ist kein Einzelkind gewesen, sondern hatte gleich mehrere Geschwister.
Ja, das war im September 1960, als die Eltern die waren mit dem Motorrad unterwegs hier von Schwerin aus in Lingen im Emsland und sind dann vom geschlossenen Bahnübergang gefahren, über die Schranken geflogen und dann vom Zug erfasst worden. Und da im Schlag waren die Kinder dann vollweisen. 9 Kinder, 8 Geschwister und eben Elke Bonhage.
Wie ging es dann nach dem Unglück für die 9 Geschwister weiter?
Die ältesten beiden Brüder, die schon ein bisschen älter waren, sind Halbbrüder von Elke Bonhage, die sind bei der Tante untergekommen, die auch hier in Castrop gelebt hat. Und die anderen 7 kamen ins Waisenhaus hier in der Holzstraße. Nach und nach wurden die Kinder durch die Fürsorgerinnen oder die Fürsorge des Jugendamtes in Pflegefamilien vermittelt. Und Elke Bonhage und ihre Schwester Silke blieben erst noch eine Zeit in dem Heim und haben sich dann innerhalb von Stunden aus den Augen verloren.
Okay, wie geht das?
So tragisch wie die gesamte Geschichte ist. Also die beiden haben sich morgens beim Frühstück gesehen, da im Waisenhaus. Und Elke Bonhage ist dann zur Schule gegangen, das war 1963. Und sie war 9 und die Silke war noch 5. Und als Elke hat dann gesagt, wenn ich heute Mittag aus der Schule komme, dann spielen wir wieder zusammen. Und als sie mittags aus der Schule kam, war Silke weg, nämlich bei den Pflegeeltern, ohne irgendeine Vorankündigung, ohne dass ihr irgendwas davon gesagt wurde. Und seitdem hat sich die Spur schlichtweg verloren.
Ist Elke Bonhage dann irgendwann auch adoptiert oder in eine Pflegefamilie gekommen?
Die war auch in einer Pflegefamilie, sollte auch adoptiert werden. Das hat sie aber abgelehnt, weil sie in der Pflegefamilie schwer misshandelt worden ist, also täglich Schläge bekommen hat und teilweise auch eine Peitsche zu spüren bekommen hat.
Die Geschichte ist eben wirklich, wirklich tragisch. Wie ging es dann weiter? Irgendwann war Elke Bonhage erwachsen.
Die war erwachsen, aber noch nicht volljährig. Wir reden heute von erwachsen und volljährig mit 18, damals war es mit 21. Und sie hat mit 20 geheiratet, 1973. und hat dann ihre Fürsorgerin, also die musste sowieso um Erlaubnis fragen, dass sie heiraten durfte. Also das Jugendamt musste zustimmen und dann hat sie gefragt und hat darum gebeten, dass der Kontakt zu Silke hergestellt wird. Das wurde abgelehnt, weil Silke ja noch deutlich jünger, noch nicht volljährig war und sie konnte das erst entscheiden, ob sie ihre Schwester, ihre leibliche Schwester wiedersehen will, wenn Silke volljährig ist. Das war der erste Versuch. Der zweite Versuch war dann, geht so gut 10 Jahre her, die Zeit ist ins Land gegangen, dass Elke Wohnhage versucht hat, über einschlägige TV-Shows bei Dieter Thomasek, Arabella Kiesbauer, Jörg von Torra, wie die alle hießen, damals im hauptsächlich im Privatfernsehen ja, ihre Schwester zu suchen, auch ohne Erfolg. Dann hat sie vor Jahren das Jugendamt kontaktiert, hier in Castrop-Rauxel, und hat gesagt, können wir nicht mal in den Akten nachschauen. Und dann haben die gesagt, oh, die liegen so tief im Keller, dann müssen wir mal suchen, wir melden uns. Nichts ist passiert, bis zu diesem Post vor 14 Tagen.
Bevor wir zu der heutigen Situation kommen, hätte ich noch eine Frage zu den anderen Geschwistern. Hatte Elke Wohnhage zu denen denn auch Kontakt oder hatte vielleicht mal jemand von denen versucht, Silke zu finden?
Die haben sich irgendwo und irgendwie alle mal wiedergefunden und da gibt es jetzt Kontakt in, ich sag mal, unterschiedlicher Qualität und Intensität. Mit einigen hat Elke Wohnhage mit ihrem jüngsten Bruder, das ist der jüngste von allen 9 Geschwistern, und mit dem ältesten Bruder hat sie regelmäßig Kontakt, mit den anderen eher sporadisch. Teilweise, weiß ich nicht, habe ich auch nicht weiter nachgefragt, aber vielleicht, ja, die wohnen auch, wie sie sagt, in alle Welt verstreut.
Du hast gerade schon angeteasert, vor 2 Wochen ist dann wieder was ins Rollen gekommen, nämlich als sie eben diesen Post in der Facebook-Gruppe gemacht hat. Du hast dich dann mit ihr getroffen. Was ist Elke Wohnhage für eine Frau? Was hat sie für einen Eindruck auf dich gemacht?
Dass sie immer noch unter dem Eindruck dieses Unfalls und dieses Schicksals in der Familie steht. Dass ihr Familie unheimlich wichtig ist. Und ihr ältester Bruder hat auch gesagt, lass es doch. Hör auf, Silke zu suchen. Tu dir das nicht weiter an. Aber sie sagt, ich kann das nicht. Ich werde damit nicht fertig. Und sie wird jetzt im Dezember 70 und ihr sehnlichster Wunsch ist tatsächlich, Silke zu finden.
Jetzt hat man bei der Presse manchmal noch ein bisschen mehr Möglichkeiten oder auch ein bisschen mehr Druck, um Sachen ins Rollen zu kriegen. Wie geht es denn jetzt für Elke Wohnhage weiter?
Sie hofft natürlich, dass schon der Bericht sein Übriges tut. Die Wahrscheinlichkeit ist da womöglich nicht so groß, obwohl, das haben wir noch gar nicht gesagt, Silke heißt mit Geburtsnamen Boken. Ja, also Boken mit 2 O. Und wir suchen nicht eine Silke Wohnhage, sondern eine Silke Boken, geborene Boken, die womöglich einen Adoptivnamen danach hatte und jetzt womöglich geheiratet hat irgendwann mal und jetzt einen anderen Familiennamen hat. Wo sie lebt, wissen wir alles nicht. Ich habe jetzt erstmal in Abstimmung mit ihr eine Anfrage an die Stadt Castrop gestellt und mit der Bitte, Elke Wohnhage Auskunft über die Akten zu geben, nochmal daran erinnert, dass das Jugendamt da in der Pflicht steht und auch ein Versprechen abgegeben hat, das bis jetzt über Jahre nicht erfüllt worden ist. Wir erhoffen uns davon, aus dieser Aktenlage, dass wir irgendwo Hinweise kriegen, vielleicht auf den Namen, vielleicht über den Wohnort der Pflegeeltern oder der Adoptiveltern. Also das wird jetzt so eine Kernearbeit, typische journalistische Arbeit, zu recherchieren, gegebenenfalls Kollegen in anderen Städten mit ins Boot zu holen und um dann zu gucken.
Ich hoffe sehr, dass wir uns hier im Podcast bald wieder hören und du uns hoffentlich gute Nachrichten mitbringst. Aber vielleicht für alle, die irgendwie jemanden kennen oder irgendwie Oma und Opa haben an derselben Straße gewohnt. Was wissen wir alles über die gesuchte Schwester?
Wir wissen über die gesuchte Schwester, dass das Elternhaus im Habichtseck 35 auf Schwerin war, dass sie danach im Waisenhaus an der Holzstraße war, also auch die gleiche Ecke Schwerin, Dorf Rauxel. Wir wissen, dass sie am 16. September 1957 geboren ist und dass sie halt 8 Geschwister hatte und sie die zweitjüngste war.
Also, wenn ihr irgendwas über Silke Boken wisst, die jetzt vielleicht nicht mehr so heißt, zumindest mit Nachnamen, dann meldet euch gerne auch bei uns an castrop@ruhrnachrichten.de. Da nehmen wir die Hinweise auch gerne entgegen oder wenn ihr eine Idee habt, wo man irgendwie noch an Daten kommen könnte. Vielen Dank, Uwe. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch.
Eigentlich spreche ich hier ja immer mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Artikel und Recherchen. Aber heute wollen wir mal jemand anderen zu Wort kommen lassen. Castrop Rauxel hat nämlich einen prominenten Fan, mit dem wir sprechen konnten. Jörg Thaddäus ist Moderator, Journalist, Autor und er ist eben Fan unserer Stadt. Aufgewachsen ist er nämlich ganz in der Nähe, im Dortmunder Westen. In die Nachbarstadt Castrop Rauxel, da hat man immer ein bisschen neidisch rübergeschaut, wie er uns im Interview erzählt hat.
Naja, das ist der angrenzende Vorort. Und ich habe da meinen Führerschein gemacht in Castrop und ich merkwürdigerweise war Castrop immer so ein bisschen, das galt immer so ein bisschen als was Schickeres. Also wenn man es ein bisschen schöner haben wollte, fährt man halt mal nach Castrop, so wie nach Bel Air. Und das mochte ich. Und dann ist es mir zuerst natürlich unvertrauter gewesen, als ich Südchen Dortmund oder Bövinghausen. Da dachte ich, oh wow, kann ich mal was Neues angucken. Dann war das Café Residenz da, man hat ja auch im Schmale und Gerald Baas. Und Gerald Baas ist derjenige Mann, der mich auf die lange Reise durch die elektronischen Medien geschickt hat. Der hat mir da den Einstieg ermöglicht. Und sein Mann, Hans Joachim Schmale, hat halt die Café Residenz gehabt. Deswegen waren wir da auch ziemlich viel und oft. Und ja, das ist einfach in der Nachbarschaft, ne? Und ich mochte das schon immer total gern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, meine Frau ist da auch ein bisschen entsetzt von mir. Ich mir denke, ach, ja, Berlin, schön und gut. Aber wir können ja auch zurückgehen. Wir können nach Hause gehen. Also das habe ich auch schon, wenn ich so ein bisschen für Aufregung und Streit sorgen möchte, mache ich das.
Und einen Ort, den hat er ganz besonders gerne, und zwar die Leselust. Für den kleinen Buchladen von Martina Thielker in der Altstadt macht er in seinen Sendungen auch regelmäßig Werbung.
Ja, Frau Thielker und die Leute, die sind einfach das alles so nett, so reizend. Und das muss man jetzt eigentlich sagen, das ist generell so, dass ich so viele Buchhandlungen kenne, wo die Leute, die da arbeiten, sind ja oft Frauen, sind so super. Und da ist das bei den beiden, ist das eben so, ich meine, das ist eine kleine Fußgängerzone und trotzdem, die haben ein tolles Sortiment und die sind freundlich zu allen Leuten. Ich weiß nicht, wie viele Weihnachtsgeschäfte ich da schon mitgekriegt habe, wo das ja dann wirklich, da lässt sich das jeder einpacken und kauft da 28 Bücher und da verliert nie jemand die Nerven, immer total zugewandt, besorgen einem alles. Und natürlich, für mich ist das auch immer, das habe ich so einfach gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber für meine WDR2-Sendung, man steht ja einfach mit einem Gast im Studio und der Gast hat ein Buch, meinetwegen. Und dann sendet man da vor sich hin, dann weiß man, klar, da hören Leute zu und die hören auch Big Time, also große Region zu, aber man weiß ja nicht, wie überzeugend ist das jetzt für diejenigen, die uns zuhören? Und dann bin ich in die Leselust gegangen und da hat mir Frau Thielker gesagt, ja hier, da der ganze Stapel von den China-Büchern ist schon wegverkauft, ja, weil die Leute das dann offenbar hören. Und auch das ist eine faszinierende Wirkung. Und ich bin natürlich ein Freund davon, von diesen unabhängigen Buchläden, dass die sich gegen diese riesen Rumswumsketten, dass sie sich da halten können, weil gerade wenn man so ein Buch kaufen geht und irgendwas sucht, was die Fensterläden zur Welt ein bisschen öffnet, dann ist das ja toll, wenn man da so nett und so persönlich angeleitet wird, als wenn da nur irgendwelche Leute stehen, die halt in so einer Filiale angestellt sind.
Bald kommt Jörg Thaddäus übrigens wieder nach Castrop-Rauxel. Und zwar, um aus seinem neuen Buch vorzulesen. In dem Roman Steinhammer geht es um Edgar. Der wächst in den 1950er Jahren in der Steinhammer Straße im Dortmunder Westen auf. Er soll später den Friseurladen seines Stiefvaters übernehmen, zumindest will der das so. Edgar will das aber gar nicht, sondern möchte eigentlich seiner Leidenschaft, dem Malen und Zeichnen, folgen. Im Buch verfolgen wir Edgar, seine Jugendliebe Nelly und seinen besten Freund Jürgen. Alle drei wollen raus aus der Armut. Zu dem Buch inspirieren lassen hat sich Jörg Thaddäus übrigens von seiner eigenen Familie. Die Vorlage für den Edgar im Buch ist der Künstler Norbert Thaddäus, ein bekannter deutscher Maler der Gegenwart und eben Verwandter von Jörg Thaddäus. Ich habe das Buch als Hörbuch gehört und ich kann es nur jedem empfehlen. Jörg Thaddäus schafft es sehr gut, das Ruhrgebiet der Nachkriegszeit einzufangen. Und obwohl Alkoholismus, Diskriminierung und Armut ganz offen thematisiert werden, schaut er niemals abfällig oder von oben herab auf die Geschichte seiner Heimat. Wenn ihr jetzt sagt, darüber muss ich mehr erfahren, dann könnt ihr euch den 21. April im Kalender anstreichen. Da liest er nämlich aus dem Buch, und zwar bei der Tegro Home Company an der Bockenfelder Straße 323. Los geht es um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 17 Euro und organisiert wird das Ganze, wie könnte es anders sein, von der Leselust und Martina Thielker. Das war's für heute mit dem Podcast. Nächste Woche hört ihr dann hier nicht mich, sondern wahrscheinlich meinen Kollegen Tobias Weckenbrock, es sei denn, er kommt einfach nicht mehr aus den Osterferien zurück. Und wenn ihr wollt, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht, dann nehmt euch doch gleich 15 Sekunden Zeit und gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft uns wirklich sehr. Lob und Kritik gehen wie immer an podcast@ruhrnachrichten.de oder einfach als WhatsApp an 02305 92 392. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne euren Freunden und Familien weiter und bis dahin, Glück auf!